Ich lese den Bibeltext, der Grundlage für die Predigt ist. Der steht im 1. Mose 11, die Verse 27 bis Kapitel 12, Vers 4. Dies ist das Verzeichnis von Terachs Nachkommen. Terachs Söhne waren Abram, Nahor und Haran. Haran war der Vater Lots. Er starb noch vor seinem Vater Terach in seiner Heimat Ur im Land der Chaldäer. Abram heiratete Sarai und Nahor heiratete Milka, die Tochter Harans und Schwester Jiskas. Sarai war unfruchtbar und konnte keine Kinder bekommen. Terach verließ die Stadt Ur, die von den Chaldäern bewohnt wurde. Gemeinsam mit seinem Sohn Abram, seinem Enkel Lot und seiner Schwiegertochter Sarai wollte er in das Land Kanaan auswandern. Sie kamen nach Haran und schlugen dort ihre Zelte auf. Dort starb Terach im Alter von 205 Jahren. Der Herr sagte zu Abram: Geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Da zog Abram aus, wie der Herr es ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Er war 75 Jahre alt, als er Haran verließ.
Hallo und schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind ja am vergangenen Sonntag schon eingestiegen, schon gestartet in dieses neue Jahr mit so dem großen Thema davon, dass Gott was Neues macht, ja, dass Gott immer wieder neue Dinge anfängt und dass wir deshalb uns eben auch darauf einlassen können und so Altes auch mal zurücklassen können oder aufhören können, jetzt darin gefangen zu sein, nur dem nachzutrauen. Und jetzt machen wir weiter mit der Geschichte von Abraham und Sarah, bei denen es um ganz ähnliche Themen geht. Ja, auch die beiden brechen hier auf, lassen sich auf was Neues ein, von dem sie noch gar nicht so genau wissen, was es eigentlich ist, was das werden soll. Und lassen dafür ganz viel Altes zurück. Ja, also sie brechen so auf, aus ihrer Heimat, weg von ihrer Familie auch, raus aus dem, was sich für sie so normal und sicher angefühlt haben muss. Und ich finde das schon bemerkenswert, ja, so diese Überzeugung, da einfach loszugehen, das hinter sich zu lassen und sich damit ja ein Stück weit auch so gegen ihre Familie zu stellen, gegen das zu stellen, was damals, glaube ich, auch gefühlt einfach so das normale Verhalten war. Auch diese Idee von diesem einen Gott, dem sie da jetzt folgen, auch damit standen sie, glaube ich, ziemlich allein und ziemlich quer in der Landschaft. Und ich finde das bewundernswert, ja, so eine Überzeugungskraft, ja, trotzdem gehen sie los, trotzdem lassen sie sich auf dieses Neue ein, das ihnen ja selber auch noch irgendwie unbekannt ist, was sich unsicher angefühlt haben muss. Und ich glaube, dass diese Überzeugungskraft, auch mal so quer in der Landschaft zu stehen oder auch diese Fähigkeit, so gegen den Strom zu schwimmen, dass die herkommt, dass die ihren Ursprung in den Worten hat, in dem, was Gott hier zu ihnen sagt. Und ich glaube, diese Worte Gottes, wie er sie hier anspricht, das ist wie so ein Funke, ja, wie so ein Funke, der dann anfängt, in ihnen Feuer zu schlagen und irgendwas in Bewegung bringt in ihnen und sie ja dann auch selber in Bewegung bringt. Und da wird was in Gang gesetzt, was sich nicht mehr aufhalten lässt. Und ich will deshalb auch in dieser Predigt hier im Wesentlichen in meinen Punkten 2 und 3 dann auf die ersten beiden Sätze eingehen, die Gott hier sagt, und einfach mal draufschauen, wie diese Sätze jetzt auch für uns in unserer Situation, in unserem Leben, so ihre Wirkung entfalten können, so diese unbändige Kraft, die, glaube ich, in ihnen steckt. Bevor ich das aber mache, will ich noch in einem kurzen ersten Punkt so auf den Hintergrund der Geschichte eingehen. Ja, das so anschauen, diesen Stammbaum, der hier beschrieben wird, ja, wirkt ja vielleicht erstmal so ein bisschen komisch, warum dieser Stammbaum hier am Anfang der Geschichte. Aber ich glaube, dass genau vor diesem Hintergrund die Worte von Gottes nochmal an Bedeutung gewinnen, ja, nochmal an Kontrast, nochmal an Schärfe gewinnen. Wie so ein Farbklecks, der jetzt halt nicht einfach irgendwo auftaucht, sondern vielleicht vor so einem grauen, trostlosen Asphalthintergrund oder so. Ja, und der dadurch nochmal ganz anders zur Geltung kommt. Und wenn wir über trostlos sprechen, über grau sprechen, dann sind wir eigentlich auch schon mittendrin in diesem Hintergrund, in dieser Szenerie, in diesem Stammbaum. Denn die Familie von Abraham, das wird hier deutlich, die ist eigentlich gleich in doppelter Hinsicht in so einer Sackgasse. Ja, da geht es irgendwie gefühlt nicht weiter. Und zwar sieht das hier erstmal so aus, als ob die Familiengeschichte insgesamt so auf ihr Ende zugeht. Haran, der älteste Sohn von Terach, dem Vater dann auch von Abraham, stirbt noch vor seinem Vater. Ja, der Erstgeborene, der Erbe, derjenige, der damals ganz wichtig war und so den Familiennamen auch weitertragen sollte, stirbt früh, stirbt viel zu früh. Auch Terach stirbt, damit endet dieser Stammbaum dann mit seinem Tod. Und es bleiben dann noch Abraham und Nahor übrig, um so den Familiennamen, die Familiengeschichte weiterzutragen. Und jetzt ist Abrahams Frau, Sarah, Abrahams Frau ist jetzt aber auch noch unfruchtbar. Ja, da ist die nächste Sackgasse. Das sieht nicht gut aus so für die Familie. Dieser Stammbaum wirkt nicht lebendig und verzweigt sich nicht irgendwie so weiter, sondern wird eigentlich immer enger und läuft so aufs Ende zu, läuft auf eine Sackgasse zu. Und dann geht es ja hier aber auch nicht um irgendeine Familie, sondern die Linie, die in diesem Stammbaum verfolgt wird, ist die Linie von Seth, dem dritten Sohn von Adam, von dem es vorher heißt, dass er und seine Familie, seine Nachkommen, dann so diejenigen waren, die Gott angebetet haben, die so den einzig wahren Schöpfergott, den Herrn der ganzen Welt, sie waren diejenigen, die ihn verehrt haben, die auch so die Erinnerung an ihn irgendwie noch am Leben gehalten haben. Und die Geschichte der Menschheit wird in der Bibel bis zu diesem Zeitpunkt sowieso schon als so eine Art Abwärtsspirale erzählt. Ja, also immer mehr Ungerechtigkeit und Gott und der Glaube so, dass das gerät auch immer mehr in Vergessenheit. Und jetzt bedeutet der Name von Abrahams Vater Terach, bedeutet Mond. Und die Stadt Ur in Chaldea, die Heimatstadt von Abraham und Terach, war ein Zentrum damals für so einen Mondkult. Ja, da wurde der Mond als Gott angebetet. Das heißt, jetzt ist also auch die letzte Familie, von der man irgendwie noch hoffen könnte, dass sie so den Glauben lebendig hält an diesen Gott, die Erinnerung an diesen Gott vielleicht zumindest irgendwie bewahrt. Jetzt haben auch sie Gott vergessen und beten stattdessen den Mond an. Terach ist tot. Haran ist tot, Sarah ist unfruchtbar und Gott ist in Vergessenheit geraten. Das ist der Hintergrund, das ist die Lage, das ist die Situation, in die Gott hier reinspricht. Und vor diesem Hintergrund wirkt es jetzt eigentlich fast schon absurd, ja, dass Gott mit Abraham und Sarah, ja, ausgerechnet mit diesem Pärchen, was keine Kinder haben kann, dass er damit irgendwie eine neue Geschichte startet und dass sie jetzt zu Mutter und Vater von einer großen Familie werden sollen, von vielen Menschen werden sollen. Dass sie auch irgendwann so als Mutter und Vater im Glauben werden sollen für ganz viele Menschen, wie sie später dann bezeichnet werden. Trotzdem setzt sich so dieser kleine Farbklecks durch. Selbst vor diesem oder gerade mit diesem grauen und düsteren Hintergrund. Ja, dieser Funke, den Gottes Worte hier entfachen, der schlägt so Flammen und lässt sich nicht mehr auslöschen. Es kommt Bewegung in die Situation, es kommt Hoffnung in die Situation, es kommt so eine Lebendigkeit in die Situation. Und mir ist das durchaus bewusst, dass so der alte Orient und irgendwelche Stammbäume, irgendwelche Familienlinien jetzt nicht so das ist, was Menschen unbedingt vor ihren Bildschirmen hält. Aber trotzdem wollte ich unbedingt damit einsteigen. Mit diesem Hintergrund, mit dieser Trostlosigkeit, mit dieser Hoffnungslosigkeit. Und zwar ganz einfach deshalb, weil wir ja auch wir mit dieser Pandemie ein Stück weit in so einer trostlosen, in einer hoffnungslosen Situation stecken. Ja, wo soll denn Hoffnung herkommen? Wie soll es denn besser werden? Und vielleicht geht das ja auch der einen oder dem anderen so, dass ihr auch geistlich, dass ihr auch glaubensmäßig gerade jetzt so gefühlt an so einem Todpunkt seid, dass es da auch irgendwie nicht weitergeht. Das ist genau die Art von Situation, in die Gott hier reinspricht. Und ich finde, so ganz grundsätzlich sollten wir vorsichtig damit sein, ja, also Worte Gottes, die er irgendwie an irgendwelche bestimmten Personen in der Bibel richtet, die so ohne weiteres so ganz schnell so mir nichts, dir nichts auf uns und unser Leben zu übertragen. Aber bei keiner anderen Person ist das, glaube ich, legitimer als bei Abraham. Ja, also da wird das sogar in der Bibel, in den biblischen Texten im Neuen Testament dann selbst gemacht. Paulus formuliert das mal so in seinem Brief an die Galater, dass er sagt, durch den Glauben seid auch ihr Kinder Abrahams. Ja, da steht auch ihr in dieser Linie und seid Empfänger von diesen Worten Gottes. Nochmal anders gesagt, auch wenn diese Worte uralt sind, dann klingen sie doch so nach bis in unsere Zeit, bis zu uns. Und ich glaube, sie haben dabei nichts von ihrer Kraft verloren. Und ich will das mal ganz, ganz kurz so mit meinen eigenen Worten paraphrasieren, was Gott hier sagt. So, ganz kurz die ersten beiden Sätze, auf die ich jetzt gleich eingehen werde. Das Erste, was Gott hier sagt, ist raus. Ja, geht mal raus. Ja, macht, dass ihr da wegkommt. Und dann der zweite Satz. Der zweite Satz, da sagt er, ich werde dich segnen. Und du sollst auch ein Segen sein. Und das will ich jetzt, wie gesagt, anschauen, wie diese beiden Sätze in unsere Zeit reinsprechen, in unsere Situation reinsprechen und, glaube ich, auch uns in Bewegung setzen können, Lebendigkeit reinbringen können, uns Richtung und Hoffnung geben können. Der erste Satz lautet in voller Länge: Geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft, zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und um ganz ehrlich zu sein, fand ich diesen Satz so als Einstieg, ja, so als ersten Satz ein bisschen undankbar. Ja, denn in diesem Satz steckt ja eine krasse Aufforderung drin. Ja, das ist so ein Satz, der hat so ein richtig deftiges Ausrufezeichen an seinem Ende. Und das entspricht mir nicht so in so eine Situation, ja, die sowieso schon irgendwie hart ist, die sowieso schon hoffnungslos ist, dann reinzugehen direkt mit so einer krassen Aufforderung, mit so einer steilen Ansage. Aber je mehr ich mich dann damit beschäftigt habe, je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich den Eindruck gewonnen, wir brauchen genau diesen Wachrüttler. Ja, ich brauche diesen Wachrüttler, sowieso immer und immer wieder. Und vielleicht gerade jetzt mehr denn je. Und es geht hier ja so darum, dass das Vertraute, die Heimat, das, was sich sicher anfühlt, das hinter sich zu lassen, das mal loszulassen und dann auch sich auf was Neues einzulassen, von dem aber noch gar nicht klar ist, was es ist. Ja, so sich auf was einzulassen, von dem Gott sagt, ich werde dir das Land noch zeigen. Ich werde es dir erst noch zeigen, wohin genau es geht. Und dieser Aufbruch, so ein erster, ganz ursprünglicher Glaubensschritt, finde ich, könnte man sagen, den Abraham und Sarah hier machen, ist damit letztlich so eine Art Übergabe von Kontrolle über das eigene Leben an Gott. Ja, Abraham und Sarah geben damit ganz viel her, geben damit ganz viel auf. Also zum Beispiel so dieses Grundgefühl, so das eigene Leben im Griff zu haben, ja, so die Kontrolle zu haben über das eigene Leben und so die ganzen Lebensbereiche, die ganzen Themen. Dann auch geben sie auf, so die letzte Instanz zu sein, so in all ihren Entscheidungen. Ja, Gott ist jetzt derjenige, der im Zweifelsfall die Richtung vorgibt. Es ist auch so eine Hingabe, so ein Ausdruck von Vertrauen darauf, dass Gott eben tatsächlich derjenige ist, der so die Landkarte, das große Ganze einfach besser im Blick hat. Und sie liefern sich ihm hier so ein Stück weit aus und vertrauen darauf, dass er das gut macht, dass er das gut im Blick hat für sie. Ich finde, das ist so ein bisschen, also alle Vergleiche hinken hier natürlich an der Stelle, aber so ein bisschen ist das wie so eine Schlüsselübergabe. Ja, also wenn man vielleicht irgendwie Freunden, Bekannten oder so die Schlüssel zur eigenen Wohnung überlässt oder irgendwie auch zum Auto oder so, das jemanden ausleiht und so die Kontrolle aus der Hand gibt, ihnen die Schlüssel in die Hand gibt und sagen, hier hast du die Kontrolle, bitte mach's nicht kaputt. Und bei Abraham und Sarah geht es dabei eben nicht nur irgendwie um eine Wohnung oder sowas, sondern um ihr ganzes Leben. Geben die Kontrolle über ihr ganzes Leben ab. Und das ist vielleicht so eine Entscheidung, was der eine oder die andere von uns auch schon so ganz grundsätzlich gemacht haben. Ich kann mich noch erinnern, wie das bei mir war. Das ist inzwischen tatsächlich schon Jahrzehnte her. Und ich weiß noch genau, wie ich das damals formuliert habe, wie ich das gebetet habe und dann auch aufgeschrieben habe. Zwar war das mit den Worten: Ich will, dass Gott von jetzt an sagt, wo es in meinem Leben lang geht. Das war so ein absoluter Schlüsselmoment für mein Leben bis heute. Ja, so ein Schritt, der mir auch überhaupt nicht leicht gefallen ist, aber von dem ich auch aus der jetzigen Perspektive sagen kann, der hat mich irgendwie aus so vielem rausgeholt. Der hat so viel Bewegung in mein Leben reingebracht. Der hat mein Leben so lebendig gemacht und der hat meinem Leben auch so viel Richtung gegeben. Ja, darum geht es hier, um so einen ganz grundsätzlichen Schritt. Ein Pastor, der offensichtlich deutlich älter und weiser ist als ich, hat in einer Predigt zu diesem Text mal gesagt, als er noch ein junger und unerfahrener Pastor war, hat er immer versucht, so den Leuten all ihre Fragen dazu zu beantworten, was der Glaube denn jetzt ganz konkret im Detail für ihr Leben bedeutet. Ja, also solche Fragen wie, was bedeutet das für meine Finanzen? Ja, was bedeutet das jetzt für mein Geld? Bedeutet das, dass ich vielleicht einen viel größeren Teil davon aufgeben muss, spenden muss, irgendwie an die Kirche oder für wohltätige Zwecke oder so? Oder auch, was bedeutet das so für meinen ganzen Lebensstil, für meine ganze Art zu leben? Heißt das, dass ich jetzt vielleicht irgendwie auch mit anderen Leuten rumhängen muss, ein bisschen mehr so, die halt in die Kirche gehen, anstatt dass ich mit meinen bisherigen Freunden so durch die Bars und Clubs ziehe? Was bedeutet dieser Glaube genau für mein Leben? Lauter solche Fragestellungen. Und der Pastor sagt dann weiter, solche Fragen sind letztlich ein Indiz dafür, zeigen, dass wir immerhin noch versuchen, so die Kontrolle über unser Leben zu behalten, selbst wenn wir vielleicht überlegen, uns auf Gott einzulassen, uns auf diesen Glauben einzulassen. Es ist immer irgendwie noch so ein Griff, zumindest nach einzelnen Lebensbereichen, wo wir die Kontrolle behalten wollen. Und er sagt dann, so funktioniert aber unser Glaube nicht. Ja, so funktioniert unser Glaube nicht, sondern es geht eben genau darum, so ganz grundsätzlich mal loszulassen. Die Kontrolle über unser Leben aus der Hand zu geben, sie an Gott abzugeben. Und vielleicht bedeutet das dann auch irgendwelche radikalen Veränderungen in unserem Leben. Vielleicht aber ist das aber auch gar nicht so. Und ich denke, wir haben schon so, wie ja Abraham und Sarah auch, so eine grobe Richtung vorgegeben, ja, wo es hingeht. Ja, wenn wir uns auf diesen Glauben einlassen, dann werden wahrscheinlich Themen wie Nächstenliebe und Vergebung, die werden wichtig sein. Ja, darum wird es gehen, auf jeden Fall. Aber was das dann alles so im Detail bedeutet für unsere kleinen Lebensentscheidungen, für unsere ganzen Lebensbereiche und so, das bleibt ein Stück weit offen. Ja, das können wir noch gar nicht absehen am Anfang. Und das kann, glaube ich, auch mit all unserer Unterschiedlichkeit in verschiedenen Fällen ganz unterschiedlich aussehen. Ich finde das einen krassen Schritt, eine krasse Herausforderung, so irgendwie die Kontrolle über das eigene Leben abzugeben. Und wie radikal dieser Schritt ist, finde ich, lässt sich nochmal sehr schön illustrieren anhand von dem Unterschied von zwei Geschichten, von zwei Erzählungen, zwei Werke des Autors J.R.R. Tolkien, und zwar dem Hobbit, ein Buch, das er geschrieben hat, und der Herr der Ringe Trilogie. Und der Hobbit, das ist ja eher eigentlich auch so ein Kinderbuch, Buch für Jugendliche, so eher so eine locker, leichte Geschichte. Es geht hier um Bilbo Beutlin, diesen Hobbit, der loszieht und ein großes Abenteuer erlebt. Er schreibt das dann später auch auf, und der Titel seiner Autobiografie, im englischen Original heißt das There and Back Again, A Hobbit's Tale. Ja, die Geschichte eines Hobbits hin und wieder zurück. Und genauso erlebt er das auch. Ja? Also er wird so aus seinem gemütlichen Leben im Auenland so als Hobbit irgendwie rausgerissen, geht dann auf dieses große Abenteuer mit Zwergen und Drachen und Goldschätzen und so, und kommt dann aber auch wieder zurück in sein altes Leben am Ende. Ja? Hin und wieder zurück, das ist die Geschichte des Hobbits. Frodo Beutlin, die Hauptfigur in Herr der Ringe, kann am Ende der Geschichte nicht mehr einfach zurück in sein altes Leben. Das, was er erlebt hat, ja, das hat irgendwie so viel mit ihm gemacht, das hat ihn innerlich auch so bewegt, das hat so viel verschoben, so viel ausgelöst bei ihm, dass er überhaupt gar nicht mehr der Alte ist, dass er nicht einfach zurückgehen kann. Ja, also er hat sich selber ganz anders kennengelernt, er hat im positiven wie im negativen Sinne gemerkt, erlebt, wozu er eigentlich fähig ist. Er hat so eine Last mit sich rumgetragen, die irgendwie an die Substanz ging, auch wenn er sie am Ende getragen hat. Er hat eine Verletzung erlitten, die nie wirklich verheilt ist. So das, was er erlebt hat, wie diese Geschichte erzählt wird, ja, das ist nicht nur so ein Abenteuer, das ist nicht nur so ein Hin und wieder zurück, sondern das geht nochmal viel tiefer. Das ist irgendwie nochmal was, wo man von keinem Zeitpunkt so wirklich sagen kann, was das jetzt noch mit einem macht, wo das noch hingeht. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, was brauchen wir eigentlich für die jetzige Situation gerade? Welche Art von Glauben? Ja, so ein Abenteuerglauben oder dann doch was nochmal viel, viel tiefer, viel weiter geht. Was für einen Glauben will ich? Und ich finde mal so ein bisschen übertrieben formuliert, ist so ein Abenteuerglaube, spielt der irgendwie so in derselben Kategorie wie so Waldbaden oder ein gutes Buch lesen oder rausgehen und Sport machen oder so. Ja, das sind alles gute und wichtige Dinge, die ich gerade auch brauche, die wir unbedingt machen sollten. Aber das ist so hin und wieder zurück. Ja, das holt uns mal kurz raus aus unserem Alltag, aus der Situation. Aber dann ist hinterher alles immer noch so bescheiden wie vorher. Und ich glaube, wir brauchen diesen Wachrüttler. Wir brauchen dieses göttliche Raus, um über diese kleinen und guten und wichtigen Abenteuer dann doch auch mal rauszukommen. Ja, um uns einzulassen auf so einen radikaleren Glaubensschritt. Um uns vielleicht in einer Situation wie der jetzigen auch mal ranzutrauen an solche Fragen, wie zum Beispiel, warum macht dieser erzwungene Kontrollverlust, den wir gerade erleben, ja, warum macht das so viel mit mir? Warum macht das mich so fertig, gerade vor dem Hintergrund, dass es in meinem Glauben ja eigentlich darum geht, Kontrolle bewusst abzugeben? Oder auch solche Fragen wie, warum fühlt sich diese Zeit gerade jetzt, warum fühlt sich die so geistlich tot an bei mir? So, ist das wirklich was jetzt nur durch diese Pandemie ausgelöst wurde? Oder ist das was vielleicht viel tiefer geht? Ja, was die ganze Zeit schon oder für eine lange Zeit schon so gelaufen ist und halt jetzt zum Vorschein kommt, wo die ganzen Ablenkungen so vielleicht mal wegfallen? Ja, hat das vielleicht auch noch irgendwelche anderen Ursachen und welche sind das denn? Oder vielleicht empfindet ihr diese Zeit gerade, zumindest so für euch persönlich in eurer eigenen kleinen Bubble, vielleicht empfindet ihr die gerade auch eher positiv, ja, entspannter als vorher. Dann stellt sich da auch so eine Frage, nämlich, was heißt das denn eigentlich für euer Leben davor? Ja, wie ihr das gestaltet habt oder was das bestimmt hat? Ja, gibt es da irgendwelche Muster, in die ihr vielleicht auch nie wieder zurück wollt? Und wie könnt ihr das denn anstellen? Lauter solche Fragen. Ja, kann sein, dass bei euch auch gerade irgendwie ganz, ganz andere Fragen, ganz andere Themen irgendwie dran sind als die Beispiele, die ich jetzt genannt habe. Aber worauf ich hinaus will, sind solche Fragen, wo es darum geht, so ein Stück weit die Schlüssel zu übergeben, die Kontrolle über unser Leben an Gott abzugeben. Ich finde, die Fragen, die sich dabei ergeben, die sind schon immer so ein bisschen scary auf jeden Fall auch. Und wenn wir uns ihnen mal stellen, ist nicht unbedingt schon von Anfang an klar, was dann am Ende dabei rauskommt. Und ich finde dann eben auch die Frage berechtigt, woher denn die Bereitschaft dazu kommen soll. Ja, wie wir uns dazu aufraffen können, wie wir denn so aufbrechen können in diesem Sinne und das tatsächlich mal machen. Wo soll die Bereitschaft dazu herkommen, die Kontrolle so abzugeben? Ich glaube, dazu reicht so ein einfacher Wachrüttler, so ein Appell, so eine Aufforderung, die reicht dazu nicht auf. Das vergessen wir ja wieder. Deshalb jetzt auch weiter zu dem zweiten Satz, den Gott hier an Abraham und Sarah und ich glaube auch an uns richtet und der Dynamik, dem Feuer, glaube ich, das er auch in uns auslösen kann, was er auch in uns bewirken kann. Auch den Satz will ich kurz nochmal komplett vorlesen. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Und im Wesentlichen beantwortet Gott damit die Frage, warum sollte ich dir meine Schlüssel übergeben? Damit, dass er sagt, Hier sind meine. Hier sind meine. Ja, dass Gott Abraham segnet, das bedeutet nicht einfach nur, dass Gott Abraham jetzt eben irgendwie verspricht, dass er nett zu ihm sein wird. Und dass Gott Abraham sagt, du sollst ein Segen sein, bedeutet auch nicht nur, dass Abraham jetzt halt diese Nettigkeit, die er von Gott empfängt, irgendwie halt weitergeben soll an andere Menschen, auch nett sein soll. Sondern Gott sagt hier zu Abraham, ich gebe dir ganz große Gestaltungsmöglichkeiten. Ja, Gott sagt hier, hier ist ein neues Land, ja, hier ist ein Stück von meiner Welt, von meinem Herzensprojekt, von meinem Meisterwerk, von dem, was ich geschaffen habe. Hier sind die Schlüssel, mach du was draus. Oder Gott sagt ihm, du wirst eine große Familie haben. Ja? Hier sind Menschen. Hier ist das, was mir am allermeisten am Herzen liegt, was ich liebe wie sonst nichts. Hier sind die Schlüssel. Hier sind Gestaltungsmöglichkeiten für dich. Ich segne dich und du sollst ein Segen sein. Und darin liegt auf jeden Fall schon mal eine unfassbare Wertschätzung, finde ich, ja, die allein schon ganz viel mit uns machen kann. Ich glaube, wir kennen das alle so schon von klein auf. Ja? Wenn uns jemand was zutraut, wenn uns jemand so wertschätzt damit, dass er uns eine Aufgabe übergibt, die ihm irgendwie wichtig ist, wo wir merken, dass das zählt, dann macht das was mit uns. Ja, hier, du darfst zum ersten Mal aus einem richtigen Glas trinken, das aus Glas ist, das kaputt geht, wenn es runterfällt. Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Führerscheinprüfung. Hier sind die Schlüssel für das erste Auto. Oder auch so ein Satz wie, ich glaube, Sie werden diesen Job wunderbar ausfüllen. Sie sind genau die richtige Person dafür. Das sind ja so Sätze, die was mit uns machen, ja, die uns den Rücken stärken und die uns, glaube ich, dann auch ein Stück weit dazu befähigen, so loszulassen, beziehungsweise nicht mehr das Bedürfnis zu haben, so alles im Leben irgendwie an uns reißen zu müssen, alles klammern zu müssen, alles festhalten zu müssen, weil wir das Gefühl haben, sonst kommen wir zu kurz. Das ist, glaube ich, so ein erster Aspekt, der da drin steckt in dieser Aussage, die uns helfen kann, so den Klammergriff, die Kontrolle über unser eigenes Leben ein Stück weit loser, ein Stück weit lockerer zu halten. Ich glaube, diese Worte, diese Ansage Gottes haben aber auch darüber hinaus noch eine Wirkung. Die wirken noch auf eine andere Art und Weise in dieselbe Richtung. Und ich kann das am besten festmachen an so einer kleinen Beobachtung, die ich gemacht habe. Also ich interessiere mich ja auch so für Weltverbesserungsprojekte, sage ich jetzt mal, im weitesten Sinne, ja, alles Mögliche, was es eben so gibt, egal ob es jetzt dabei um soziale Gerechtigkeit geht, um Umweltfragen, um Nachhaltigkeit, um humanitäre Anliegen, um das Klima irgendwie so, finde ich spannend, liegt mir irgendwie am Herzen. So, und dementsprechend folge ich da auch den ganzen Sachen, vielen Projekten irgendwie in den sozialen Medien und mein Feed wird entsprechend gefüttert mit irgendwelchen Posts und Updates aus dieser Welt. Und ich bin davon auch immer wieder ermutigt, immer wieder inspiriert, was für tolle Projekte es da gibt, wie Menschen sich einbringen, ja, also sehr, sehr positiv auch. Aber es gibt eine kleine Beobachtung dabei, die mich zumindest nachdenklich gemacht hat oder immer wieder nachdenklich macht, würde ich sagen. Und zwar sind ganz viele dieser Aufforderungen, dieser Appelle, die dann ja an mich gerichtet werden, sozusagen durch diesen Post irgendwie mitzumachen, mit dabei zu sein, laufen am Ende auf zwei Dinge raus. Es gibt zwei Dinge sozusagen, die an mich gerichtet werden oder mit denen ich mich dann einbringen soll. Und das erste ist Geldspenden. Es braucht Geld. Und das zweite ist, es braucht meine Aufmerksamkeit in irgendeiner Form. Ja, also ob das ist, irgendwie eine Petition zu unterschreiben oder einen Post nochmal zu teilen oder so, irgendwie so in die Richtung. Geld und Aufmerksamkeit. So, das sind die zwei Dinge, die es gefühlt braucht, um die Welt zu verbessern. Und ich habe gemerkt, bei mir löst das, wenn ich da so ganz viel da drauf schaue, löst das fast wie so eine Art Mangelgefühl aus. Ja? Also ich schaue das an und es sind so viele Dinge, es gibt so viel zu verbessern, so viel zu tun, es braucht so viel Geld und Aufmerksamkeit, ja, das habe ich überhaupt gar nicht, so viel habe ich gar nicht, es braucht mehr davon. Und wenn ich irgendwie schon mal dabei bin, drüber nachzudenken, dann merke ich auch, ich habe ja auch irgendwie eigene Ideen, ich habe auch eigene Projekte, die ich umsetzen will. Selbst dafür habe ich nicht genug Geld und Aufmerksamkeit. Da kriege ich nicht mal das auf die Reihe, was ich eigentlich gerne würde. Ja, vielleicht sollte ich auch irgendwie so ein Crowdfunding-Ding starten oder so. Ich brauche mehr Geld und Aufmerksamkeit von anderen Leuten für mein Projekt. Und ganz, ganz schnell liegt irgendwie so der Fokus auf diesem Gefühl, ich habe nicht genug und ich brauche mehr Geld und mehr Aufmerksamkeit. Ja, wie bekomme ich mehr davon? Und so mein Griff, mein Klammergriff verfestigt sich so ein Stück weit und verkrampft sich irgendwie was in mir und wird schwer irgendwie generell Kontrolle, aber insbesondere über die Zeit und Aufmerksamkeit und das Geld, das ich zur Verfügung habe, loszulassen. Und Gottes Ansatz ist einfach ein Stück weit genau umgekehrt. Ja, Gott kommt jetzt nicht auch noch auf uns zu und sagt irgendwie, ich will die Welt retten, das liegt ihm ja auch am Herzen. Ja, darum geht es immer wieder. Gott will diese Welt verbessern, das liegt ihm, glaube ich, mehr am Herzen als irgendwem anderen. Aber er tritt jetzt eben nicht an uns ran und sagt, ich brauche dazu auch noch dein Geld und deine Aufmerksamkeit. Ja, das ist irgendwie der Nächste, der auch noch was von uns braucht. Sondern Gott sagt hier ist meine Aufmerksamkeit. In unserem Fall hier in unserer westlichen Welt kann man, glaube ich, auch sagen, hier ist auch Geld, hier sind auch auf jeden Fall Ressourcen, die ich dir zur Verfügung stelle. So, und jetzt mach du was draus. Ja? Ich segne dich, ich gebe dir Ressourcen und du sollst jetzt damit ein Segen sein. Und ich finde, das kann einfach so den Fokus, den inneren Fokus, dass, wie wir über das, was wir zur Verfügung haben, denken, kann das auf eine ganz hilfreiche Art und Weise verschieben. Ja, plötzlich geht es dann nicht mehr darum, wie bekomme ich mehr, ich brauche mehr, sondern um die Frage, wie nutze ich eigentlich das, was ich zur Verfügung habe. Ja, das ist doch ein Geschenk, damit bin ich doch gesegnet, ja, mit ganz viel Aufmerksamkeit, die ich geben kann und auch mit Geld. Das ist ein Geschenk. Ja. Auch wenn wir vielleicht hart für unser Geld arbeiten, ist das doch ein Geschenk, dass wir eine Arbeit haben, eine Arbeit, die vielleicht sogar noch sinnvoll ist und eine Arbeit, mit der wir mehr als 1,90 Dollar am Tag verdienen können, was, glaube ich, zumindest irgendwann mal so der UN-Standard war für, wenn man mehr am Tag zur Verfügung hat als 1,90, dann ist man überhalb der absoluten Armutsgrenze. Das ist ein Geschenk, das ist ein Segen. Was machen wir damit? Ich glaube, mit dieser inneren Verschiebung kann sich auch dieser Klammergriff, mit dem wir Kontrolle über unsere Zeit, über unser Geld, über unser ganzes Leben, uns da so ein bisschen dran festhalten, kann sich auch wieder ein Stück weit einfach lösen. Das ist, glaube ich, so die Dynamik, ja, die Kraft, die in diesen Worten Gottes, glaube ich, auch für uns steckt. Ich habe das versucht, so ein bisschen anzureißen, ein paar Beispiele zu machen. Wir werden uns noch weiter mit der Geschichte von Abraham und Sarah beschäftigen in den kommenden Wochen, in den kommenden Predigten. Da wird manches dann vielleicht auch nochmal konkreter. Jetzt möchte ich abschließend nochmal den Blick auf diesen kleinen Farbklecks, auf diesen Funken Hoffnung richten und euch nochmal ganz bewusst auch Hoffnung mitgeben für die jetzige Situation. Ich will nochmal auf diesen Stammbaum von Abraham zurückkommen, ja, der hier so verwendet wird im Text als Stilmittel, kann man sagen, für Hoffnungslosigkeit. Ja, der hier Trostlosigkeit zum Ausdruck bringt, der wie so eine Sackgasse wirkt. Genau an diesen Stammbaum, an diese Situation wird angeknüpft, tausende Jahre später im Neuen Testament mit einer der lebendigsten und für uns wertvollsten Geschichten überhaupt. Ja. Das Neue Testament, Matthäus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 1, fängt mit folgenden Worten an. Dieses Buch berichtet über die Herkunft und Geschichte von Jesus Christus, dem Nachkommen Davids und Nachkommen Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob und so weiter und so weiter. Ich lese euch jetzt nicht noch einen kompletten zweiten Stammbaum vor, aber bis hin zu Jesus. Bis hin zu Jesus. Ja, was für eine Lebendigkeit, was für eine wunderbare Geschichte Gott daraus macht. Das ist unfassbar wertvoll für uns. Und für mich ist Jesus dann eben auch der ultimative Ausdruck davon, wie Gott sich in uns investiert. ja, wie er so sein Letztes, sein Äußerstes gibt, um sich in diese Welt zu investieren, um sie zu segnen, um uns zu segnen und auch zum Segen zu machen. Ja, wenn Jesus in diese Welt kommt und am Kreuz stirbt, dann ist das so der ultimative Ausdruck, dass Gott uns die Schlüssel in die Hand drückt und sagt, ich will euch segnen, ich gebe segnen und ihr sollt ein Segen sein, ich gebe alles dafür. Und die Trostlosigkeit der aktuellen Situation geht an mir auf jeden Fall nicht spurlos vorüber. Ja, geht, glaube ich, an niemandem spurlos vorüber. Aber trotzdem bin ich gespannt darauf, was Gott vor diesem Hintergrund machen kann. Und freue mich so ein bisschen und frage mich drauf, was er macht, was er vorhat, auch mit uns. Amen.